Hallo Heinz.
Hallo Julia.
Ja, und herzlich willkommen zu unserem Podcast Chancen der Zuversicht. Wir sprechen hier über Themen der Psychologie, Philosophie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug. Und wir sind Heinz Jirenik und ich bin Julia Specht. Und Heinz, ich freue mich sehr, heute dich wieder zu sehen.
Ja, gleichfalls.
Ja, Heinz, und wir können auch direkt einsteigen. Du hast heute ein schönes Thema mitgebracht, von dem ich auch bisher noch gar nicht so viel kenne. Und vielleicht leitest du ja so ein bisschen ein, was du dir so überlegt hast für die heutige Podcast-Folge.
Ja, es hat natürlich seinen Ursprung wieder in einem meiner Aufträge. Ich habe mit einer Gruppe von Führungskräften gearbeitet, einer kleinen Gruppe in hoher Position. Und wir haben uns in Diskussionen verfilzt sozusagen. Also einerseits, andererseits dies und das und Argumente rauf und runter. Und sind dann in sehr reifer Überlegung zum Ergebnis gelangt, dass wir nicht vorher wissen können, was jetzt genau die richtige Entscheidung ist. So. Und die Philosophie sagt ja sowieso, Entscheidungen setzen Unsicherheit voraus, weil wenn etwas sicher wäre, müsste ich gar nichts entscheiden, dann müsste ich es ja nur machen. Und das hat dann nochmal, wir hatten noch ein bisschen Zeit zu einer interessanten Diskussion geführt über Ambivalenzen, mit der Erkenntnis, dass wir immer in Ambivalenzen sind. Und ich glaube, dass es ein großer Fehler ist, um es mal gleich in das normative Fahrwasser zu lenken, die Ambivalenzen nicht wahrhaben zu wollen oder sie zu unterdrücken oder so zu tun, als gäbe es sie nicht und als könnte man die richtige Entscheidung finden und so weiter. Und da habe ich nochmal drüber nachgedacht und da ist mir ein prominentes Modell eingefallen von Fritz Riemann aus den 1970er Jahren, glaube ich, der mal ein Buch geschrieben hat über die Grundformen der Angst, so ist der Titel. Aber das kann man jetzt mal gleich wieder aus dem pathologischen Kontext rausziehen, sondern man kann sagen, er hat einfach mal die Grundambivalenzen des menschlichen Lebens in prominenter Art und Weise zusammengefasst. Und das würde ich gerne mit dir heute mal diskutieren und besprechen.
Ja, finde ich ganz spannend. Und bevor wir vielleicht auf das Modell einsteigen, könntest du uns aus dem Workshop mit den Führungskräften, wie du das so schön schon als Beispiel genannt hast, vielleicht ein paar beispielhafte Ambivalenzen sagen, die dir dabei aufgefallen sind?
Ja, also eine Hauptambivalenz, die wahrscheinlich sehr viele Führungskräfte auch kennen, ist die Frage, wie viel Individualität einer Mitarbeitenden lasse ich denn zu? Oder wie viel Teamorientierung, also eine gewisse Form von Gleichklang, fordere ich denn ein? Also einerseits der individuelle Beitrag, aber auch der Gruppenbeitrag. Und wenn ich nur auf die Individuen schaue, dann geht der Gruppenbeitrag kaputt, möglicherweise. Und wenn ich alles in einen Gruppenkonsens gießen will, geht der individuelle Beitrag kaputt. Also das war ein Punkt, der da prominent diskutiert wurde und was bei denen noch stärker war, weil die in einem sozialen Kontext arbeiten, also das ist eine Non-Profit-Organisation, war die Frage der Empathie versus Durchsetzung. Also vom Grund her, vom Herzen her, alles sehr empathische Menschen. Aber sie haben halt gemerkt, wenn wir, ich sage das jetzt mal ein bisschen zynisch, wenn wir auf jedes Wehwehchen eingehen, dann kommen wir überhaupt nicht voran. Da können wir gar nichts durchsetzen von dem, was unsere Organisation eigentlich erreichen möchte. Also das waren die zwei Hauptpunkte, die wir da diskutiert haben. Und der stärkste war mit Sicherheit Empathie versus Durchsetzungsfähigkeit, also oder versus Durchsetzung.
Ja, das sind zwei sehr schöne Beispiele, finde ich, weil die in der Wirtschaft, also auch in den Non-Profit-Organisationen sehr präsent sind. Also das eine ist ja das erste Beispiel auch mit dem Thema der Diversität. Also wir wollen auch manche Teams diverser aufstellen und das hat natürlich dann als Folge, wie du auch so schön geschrieben hast, dass wir mehr Individualität in den Teams haben, wovon wir ja zum einen profitieren, aber dann natürlich auch mehr Konfliktpotenzial haben. Ne? Und das zweite Beispiel finde ich auch sehr schön, denn wir wollen mehr empathische, auch sogar coachende Führungskräfte haben, die dann vielleicht an Durchsetzungskraft verlieren könnten durch die Empathie. Und
ja.
Ne, wie groß ist der Grad? Ja. Ja, okay. Und wie könnte uns bei diesen Beispielen das Modell helfen, von dem du erzählt hast?
Ja, also das Modell ist das Riemann-Modell. Und wer immer von unseren Zuhörenden jetzt ein Blatt Papier zur Hand hätte, könnte sich das mal aufmalen, also durch einen senkrechten Strich, indem er dann, also weiß ich, 10 Zentimeter lang oder so, einfach mal eine vertikale Linie. Und da würden wir dann oben hinschreiben Dauer und unten Wechsel. Mhm. Weil Riemann sagt, das ist eine der Grundambivalenzen menschlichen Lebens überhaupt. Also wie viel Neues, wie viel Wechsel, wie viel neues Gehirnfutter, Erlebnisfutter brauchen wir versus wie viel Konstanz brauchen wir, wie viel Verlässlichkeit, mhm. wie viel Zuverlässigkeit, wie viel Ordnung im Leben. Und wir würden deswegen oben Dauer hinschreiben und unten Wechsel.
Mhm.
Das wäre mal eine der Grundlebensdimensionen nach Riemann. Und auf der horizontalen, da würden wir auch eine Linie bauen, sodass so ein Kreuz entsteht, also mit 4 Feldern, würden wir links hinschreiben Nähe und rechts Distanz. Weil es auch eine der Grundfragen menschlichen Lebens ist. Ich glaube, das stellt man sich 100 Mal am Tag, also mit Partnern, mit Kindern, mit Freunden, mit einem Verkäufer oder einer Verkäuferin im beruflichen mhm. Kontext. Wie viel Nähe lasse ich denn zu oder wie viel Nähe brauche ich oder wie viel Nähe vermisse ich? Man kann es von verschiedenen Perspektiven her betrachten. Und wie viel Distanz brauche ich denn auch für mich oder will ich oder ist für das große Ganze gut? Und deswegen haben wir jetzt so die 2 Grunddimensionen der Nähe, Distanz und auf der anderen Seite von Dauer und Wechsel.
Mhm.
So, und ich glaube, der erste Punkt und ein mir unglaublich wichtiger Punkt, weil der meine Arbeit immer wieder begleitet hat, ist, dass wir lernen, Ambivalenzen zuzulassen. Und zu mhm. wissen, dass es sie gibt und dass keine Entscheidung hundertprozentig ist und dass wir immer Zweifel haben werden. Und dass Festinger hat ja mal den Postdecisional Conflict herausgearbeitet, dass wir nach jeder Entscheidung so eine kurze, zögerliche und zweifelnde und skeptische Phase haben, die uns sagt, ja, habe ich mich da jetzt richtig entschieden? Hat sie es wirklich gebraucht? Mhm. So schon bei kleinen Entscheidungen, aber natürlich bei größeren auch. Also wenn ich umziehe zum Beispiel und dann stelle ich mir auch die Frage, war das jetzt richtig oder falsch? Und also Punkt 1 ist Ambivalenzen zulassen lernen, auch in Diskussionen und in eben auch im Unternehmenskontext. Das wäre für mich mal die wichtigste Botschaft.
Und Heinz, unter dem Thema zulassen, verstehst du 2 Punkte, und zwar das erste, dass man reflektiert, mhm. dass es keine perfekte Entscheidung gibt und dass es auch diese Unsicherheit gibt, und das zweite, dass man auch dieses Gefühl aushält von Unsicherheit oder vielleicht auch Unzufriedenheit, dass man da nicht ganz sicher ist, ob es die richtige Entscheidung mhm. ist. Ist es, was du unter dem Thema zulassen verstehst?
Ja, ganz genau. Also, dass es einmal die innere Dimension gibt, dieses Spannungsverhältnis, das innere Spannungsverhältnis. Also Ambivalenzen sind ja nicht unbedingt angenehm von der emotionalen Lage mhm. her, das auszuhalten oder zu respektieren oder es als gegeben anzunehmen und hinzunehmen und zu sagen, ja, das ist so. Also und damit mhm. kann es ja dann auch lockerer werden. Und das heißt aber auch von der Kommunikationsführung her, vom Kommunikationsstil, dass man dieses, ja, es kann aber auch anders sein, auch mal zulässt und Minderheitenmeinungen mhm. nicht gleich disqualifiziert. Also das ist übrigens die Gefahr der Demokratie in Kleingruppen, dass sie sofort Minderheiten übertrumpft. So, und dann hast du eine gespaltene Gruppe. So, und das würde ich mir wünschen. Und es gibt einen Gruppendynamiker, Stahl heißt der, um es noch mal ein bisschen weiter in den Alltag vorzutreiben, das Thema. Der hat sich mit dem Riemann-Schema in die Industrie gewagt und hat sich die Frage gestellt, naja, was bedeutet denn das eigentlich für unsere Ideale, die wir so vor uns hertragen? Also wir müssen ein Team sein und wir müssen uns alle lieb haben und so weiter. Und hat dann in dieses Vier-Felder-Kreuz, also wir erinnern uns nochmal Dauer und Wechsel, Nähe und Distanz, vier mögliche gruppendynamische Grundsituationen eingezeichnet. Also was ist denn eigentlich, wenn wir uns eine Gruppe vorstellen, in der sehr viel Dauer gewährleistet ist, also Konstanz, Ordnung und alles läuft wie am Schnürchen und gleichzeitig sehr viel Distanz. Also wir lassen keine Nähe zu, wir wollen den nicht und brauchen den nicht. Und das hat er dann mal Truppe genannt. Das ist die Truppe. Also so funktioniert Truppen. Und manche Vorgesetzte führen, glaube ich, auch so. Und jetzt wird's sehr spannend. Weil jetzt könnte man sagen, ja, Truppe ist schlecht, klar. Also wer will denn schon in der Truppe sein? Das sollen die Militärs machen, hat nichts mit uns zu tun. Und spannend wird es jetzt deswegen habe ich das mal als ersten Quadranten ausgewählt, weil auch innerhalb dieses Quadranten jetzt wieder Ambivalenzen entstehen. Also auch das hat Vor- und Nachteile. Also der Nachteil ist sicher, so wie Stahl das schreibt, Gnadenlosigkeit, Intoleranz, Kälte. So. Aber eben auch erfolgsorientieren, Selbstdisziplin, sachorientieren. Und wenn man das mal als Team gemeinsam reflektiert, glaube ich, kann dieses Ambivalenzkreuz unglaublich viel Versöhnlichkeit auch mit sich selbst und sehr gute Diskussionen auslösen. Mit der Gruppe, mit der ich da arbeiten durfte, haben wir dann tatsächlich überlegt, wenn wir uns an die Zukunft wagen und an die Vorstellung, wo wollen wir denn hin, wovon bräuchten wir denn mehr und was bräuchten wir weniger und was bräuchten wir weiterhin? Und es ist dann eine viel offenere Diskussion, als von vornherein zu sagen, der Quadrant ist der richtige.
Ja, was ich mir gut vorstellen kann, wie du es beschrieben hast, dass einer Gruppe helfen könnte, sich das nochmal bewusst zu machen. Ne? Also wir haben Ambivalenzen. Und weil ich kann mir schon vorstellen, also auch wenn man so mitten in Diskussionen und Entscheidungen ist, oder so ist es zumindest auch aus meiner Erfahrung, dass man dann irgendwann so tief reingeht, dass auch diese Themen so ein bisschen verloren gehen. Ne? So ja, also sich nochmal so besinnen, ja, wir haben Ambivalenzen und wir können hier vielleicht auch nicht die perfekte Entscheidung treffen. Und so eine Soll-Ist-Analyse mal zu machen, wie du es beschrieben hast, wie sind wir denn heute als Team aufgestellt und was würde uns helfen, was würde uns noch erfolgreicher machen in der Situation? Ja, und das Ganze auch situativ zu betrachten. Also je nach Situation kann mehr Distanz oder mehr Dauer genau oder eine andere Kombination dann auch sinnvoll und wertvoll sein für ein Team. Ne?
Also genau so, also dass wir wegkommen von diesen von dieser Ratgeberliteratur, die uns ja immer weismachen will, dass irgendein Quadrant in irgendeinem System der beste ist. So, das ist ja zusammengefasst mal die Idee der Ratgeberliteratur. Und hier würden wir was ganz anderes sagen. Wir würden sagen, wir müssen sehr viel mehr auf die Situation und auf die Menschen gucken. Und es kann auch sein, dass in einem Meeting von 10.30 Uhr bis 10.45 Uhr die Truppe die beste Möglichkeit wäre, weil es um eine Entscheidung geht, wo wir nur Erfolgsorientierung und Selbstdisziplin und Sachorientierung brauchen. So. Aber um 11 Uhr brauchen wir dann, weil das ein kreatives Thema ist, eine andere gruppendynamische Situation, die mehr Nähe zulässt oder mehr. Da brauchen wir Kreativität und Kreativität lässt Wechsel zu. Das ist genau der Punkt, dass wir da viel situativer denken lernen. Ich mache mal vielleicht den nächsten Quadranten. Also wir hatten jetzt bei Dauer und Distanz entsteht was sehr Starres, aber Erfolgsorientiertes. So, Und wenn wir jetzt nach unten gehen, also Wechsel und Distanz, also die Leute sind sich überhaupt nicht nahe und jeder kann machen, was er will, so ungefähr, dann nennt es der Stahl, das ist ein Haufen. Das ist einfach ein Haufen von Leuten. So. Und es gibt ja Projekte, die sich auch so anfühlen, unter uns gesagt. Auch da kann man jetzt wieder sagen, das ist nicht nur so negativ, wie es klingt, weil es gewährleistet Freiheit, es gewährleistet Autonomie, aber es ist eben auch viel Egozentrik im Spiel und viel Bindungslosigkeit und vielleicht eine negative Form der Autarkie. Also auch es kann mal sein, dass im Meeting von 11.15 Uhr bis 11.30 Uhr ein Haufen mal ziemlich gut wäre, weil er uns durchatmen lässt, gruppendynamisch.
Ja, also ich finde das ganz wichtig. Ne? Also gerade, ich stelle mir gerade so einen CEO vor, ne, dessen Tag durchgetaktet ist. Ja? Und dann hat er beispielsweise zuerst das Meeting mit seinen Operations-Leuten, ja, die ja auch genau schauen müssen, dass die Dinge umgesetzt werden, ne? Dass es operativ läuft. Und da ist dann so eine Dauer- und Distanzsituation vielleicht von Vorteil. Jetzt hat er den nächsten Termin, oder sie, es kann ja auch eine Frau sein, die Person, mit einem Team, das für Innovation und Kreativität zuständig ist. Ja. Und da wäre vielleicht genau dieser Haufen oder diese Haufendynamik von Vorteil, in dem die Leute ja schon eine gewisse Autonomie haben, auch eine gewisse Selbstverwirklichung, ja, und damit auch mehr zur Innovation und Kreativität beitragen. Ne?
Also genau. wo jeder spinnen darf, und es geht gar nicht um Kooperation, sondern es geht um die Produktion von Ideen. So, und da ist ein Haufen vielleicht die beste aller Welten.
Ja. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Meeting, das wäre dann Nähe und Wechsel.
Also Nähe und Wechsel, das nennt der Eberhard Stahl, nennt es das Team. Also, und wir haben ja ein sehr hohes Teamideal momentan, glaube ich, immer wieder geistert es ja durch die Landschaft. Und ein Team lässt halt Nähe zu, aber auch eine gewisse Freiheit durch den Wechsel, der Kreativität und so weiter. Und deswegen wären die Vorteile einer solchen Konstellation tatsächlich auch, wie Stahl schreibt, Lebendigkeit, Kreativität, Flexibilität. Aber auch hier gibt es wieder die Ambivalenz. Man kauft sich auch Nachteile damit ein. Also Strukturlosigkeit, Inkonsequenz, Disziplinlosigkeit. So, und deswegen sind auch die Teamideale, die sind ja auch schon vor 20 Jahren mal zynisch betrachtet worden, indem irgendjemand mal geschrieben hat, Team heißt, ist eine Abkürzung für toll, ein anderer macht's. Also diese Strukturlosigkeit und Disziplinlosigkeit ist ja da schon mal gebrandmarkt worden. Wir müssen, glaube ich, immer aufpassen, wenn wir solche Ideale irgendwo hinstellen, weil jedes Ziel oder jede Organisationsform oder jede Prozessidee und alles, was wir generieren, hat immer Vor- und Nachteile. Also wir sind immer in Ambivalenzen gefangen. Und um es gleich mal schnell vollständig zu machen, wenn man jetzt Dauer und Nähe gleichzeitig realisieren will, dann hätte man sowas, der Stahl Gemeinschaft nennt. Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist gut, ist die Literaturangabe in die Shownotes zu setzen. Also Eberhard Stahl, Dynamik in Gruppen, mit eines, glaube ich, darf das hier sagen, der besten Bücher über Gruppendynamik, allerdings leider auch sehr teuer und verständlich geschrieben und wendet sich eher an Moderatoren und Führungskräfte.
Genau. Und jetzt haben wir aber, Heinz, so ein bisschen das übersprungen, und zwar das letzte Feld der Dauer- und Nähegemeinschaft. Also auch da hätten wir natürlich Vor- und Nachteile. Ne?
Genau, also wir haben da halt als Vorteile die Verbindlichkeit, das Wir-Gefühl, also was uns ja alles sehr gut tut, Herzlichkeit. Und als Nachteile Verschmelzung, Zwangssolidarität, Scheinheiligkeit. Das ist ja das, was der Janis, den wir, glaube ich, mal besprochen hatten, 1972 schon mal beschrieben hat, unter dem Titel The Victims of Groupthink. dass wenn Gruppen sehr gut funktionieren, also als Gemeinschaften funktionieren, würden wir heute sagen, bei dem Thema, dann neigen sie auch dazu, durch Zwangssolidarität ziemlich schlechte Entscheidungen zu treffen. Also das Wohlfühlen allein ist noch kein Garant für gute Entscheidungen. Genau, und das glaube ich, wenn wir das mal ein bisschen mehr so unter die Leute bringen könnten, dass Ambivalenzen okay sind und dass wir sie aushalten können und müssen und dass damit auch vieles wieder revidierbar sein kann, was wir mal entschieden haben, weil wir nicht in die Zukunft gucken können. Keiner von uns kann das. Ja, und
Ja, also das finde ich ganz wertvoll, was du gesagt hast, sich einfach auch den Druck dadurch zu nehmen, mit der Akzeptanz. Wir haben Ambivalenzen, wir werden diese Ambivalenzen nie komplett oder diese Ambivalenzen sind einfach Teil des Ganzens,
ja,
ne? So
sind Teil
Teil
des
des
Ganzen.
Ganzen.
Sehr gut, ja.
Ja, genau. Und was ich noch ganz wichtig finde, also so wenn ich jetzt überlege, was wäre noch mal das vielleicht das stärkste Beispiel aus meiner Erfahrung in der Wirtschaft, was ich immer wieder beobachte, ist, und vielleicht erzähle ich das vielleicht nochmal zum Schluss, weil ich finde das ganz wichtig. Es gibt ja beispielsweise Teams, die sind beispielsweise wie so eine Truppe, was wir gerade besprochen haben, aufgesetzt. Ja, also eher, also nehme mal ein Führungsteam, ja, und eher erfolgsorientiert, selbstdiszipliniert, sachorientiert, ne, sind analytisch unterwegs. Und dieses Team merkt dann, manchmal auch mit einem Coach, oh, uns fehlt so die Gegenseite der Empathie oder der Herzlichkeit. Und dann nehmen sie eine Person in das Team auf, die das hat. Was ich dann in der, oder die das vielleicht mehr fördert in einem Team. Und was ich dann oft erlebt habe, dass diese Person, die beispielsweise die Empathie oder die Herzlichkeit dann mitbringt, in diesem Team absolut untergeht, ja, und einfach dann wieder so in diese Truppe rein integriert wird. Und dann ist es einfach für beide Seiten nicht gut, ja. A, ist das, ja, ist das, gibt es nicht diese positiven Effekte von dieser Erweiterung der Gruppe und diese Person, die dann beispielsweise die empathische und herzliche Seite mitbringt, ist dann auch nicht zufrieden, weil sie das gar nicht so, so leben kann. Und das finde ich auch ganz wichtig, wenn man sagt, oh, wir möchten innovativer werden und dann bringt man eine innovative Person rein, aber ändert sonst nichts an der Struktur oder sieht diese Ambivalenzen nicht. Dann ist das schwierig, da auch erfolgreich so ein Team zu steuern und die Entscheidungen zu treffen.
Ja, genau. Also das ist ja so ein Versuch einer einfachen Lösung. Wir setzen da einfach mal eine Kreative rein und dann wird es schon gut. Und damit wird aber dabei wird die Gewalt der Gruppendynamik dann übersehen. Also weil wenn die anderen eher so gestrickt sind, dann wird die vereinnahmt. Aber was mir bei deinem Beispiel noch auffällt, dass man vielleicht auch Mut machen müsste, dazu zu erkennen, dass wir selber auch in uns alles drin, also wie kann ich
Absolut,
sagen,
ja, wir haben alles, genau, ja.
wir haben
Nur
alles.
unterschiedlich ausgeprägt,
Wir haben
genau,
es
ja,
unterschiedlich
genau.
ausgeprägt und
Ja, absolut.
wir haben Vorlieben, so, also die Dinge ordentlich haben zu wollen zum Beispiel. Das
Ja,
heißt aber
ja.
nicht, dass wir nicht auch eine sehr chaotische Seite in uns haben.
Ja.
Und ich glaube, jede Führungskraft, die, also wenn ich jetzt an meine Coachings denke, dann haben Führungskräfte alle mal so die Idee gehabt, man müsste hier mal richtig autoritär draufhauen und dann wird es schon funktionieren, weil das kann man sich nicht bieten lassen. Aber sie haben auch die Sehnsucht, sich mal kreativ gehen lassen zu können. Und sie haben auch die Lust auf mehr Nähe. Also wenn mir Vorgesetzte sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob die Leute über meine Witze lachen, weil sie gut sind oder weil ich Vorgesetzter bin. So. Dann steckt da in diesem Satz sehr viel Sehnsucht nach Nähe drin. So, und wir haben alles in uns und die Frage ist dann immer auch, können wir ein Gruppenklima schaffen, in dem wir unsere unterschiedlichen Seiten auch zeigen können? Und das macht ja die Diskussion über Ambivalenzen auch nochmal auf, dass wir sagen, wir haben alles in uns. Und was mir noch eingefallen ist, Julia, das ist jetzt ein politisches Statement. Ich glaube, dass Populismus darin besteht, Ambivalenzen killen zu wollen. Das ist genau die Idee, so die Welt ganz einfach zu machen und zu sagen, es geht nur so.
Ja, also ja, natürlich die Einfachheit, denn Ambivalenzen haben auch sicherlich viel mit Ambiguität zu tun
Ja.
und da ist die Einfachheit ein scheinbar einfache oder eine scheinbar einfache Lösung, die es ja nicht so häufig gibt. Aber ja, ich fand es, Heinz, sehr wertvoll, dieses Riemann-Kreuz oder das Riemann-Modell durchzusprechen, denn wie du auch anfangs eingeleitet hast, ist es tatsächlich sehr wertvoll, mal darüber nachzudenken, wenn man in einer Organisation beispielsweise arbeitet oder Führungskraft ist, mal darüber nachzudenken, wie sind denn meine Ambivalenzen, wie viel davon lasse ich zu und wo kann ich situativ auch vielleicht mal mehr in das eine Kreuz oder mehr in das andere reingehen, um auch dem Team dabei zu helfen, erfolgreich zu sein. Deswegen fand ich das sehr schön. Vielen Dank.
Ja, Julia. Also, gut. Prima, hat Spaß gemacht. Danke.
Bis zum nächsten Mal.